Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast hier in diesem neuen Format. Es werden doch einige Folgen, aber heute fangen wir mit einem an, über den ich mich richtig, richtig freue. Er hat viel Motorsport-Erfahrung, im Kart hat er angefangen, hat das Porsche Cup-Fahrzeug in diversen Serien bewegen dürfen, auch im deutschen Porsche Cup, auf der Nürburgring-Nordschleife. Ja, und da durfte er dann auch noch andere Fahrzeuge bewegen, den berühmten Scuderia Klickenhaus, diesen GT3 im Prototypen gewandt und natürlich seit diesem Jahr bekannt den Fricadelli Porsche. Philippe Laser, guten Abend.
Guten Abend, hi.
Ja, ich hab's gerade gesagt, Philippe, du hast schon viele Fahrzeuge in deinem Leben bewegen dürfen. Da werden wir später auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Fangen wir aber von vorne an. Kart fahren. Kart 2005 bis 2008. Was hast du da gemacht? Wie war das für dich als ja, junger Kerl im Kartsport dann Fuß zu fassen?
Ja, vorweg, so jung war ich gar nicht mehr. Ne? Also wenn man darüber so sprechen kann. Es hat lange gedauert, bis ich dann meine Eltern mal überredet hatte, in den Kartsport einsteigen zu dürfen. Ich glaube, 13, 14 war es. Vorher immer viel Leihkart gefahren, da habe ich mich gar nicht so schlecht eingestellt und irgendwann war dann der Step, dass man dann doch vielleicht mal in die Richtung professionellen Sport mal geht. Mhm. Und ja, mit 14 war es relativ schwierig. Im ersten Jahr habe ich vielleicht hier auf die Mütze bekommen. Zweites, drittes Jahr Europameisterschaftsquali gefahren, auch dann qualifiziert. Also das ging dann schon langsam vorwärts. Aber das ist natürlich auch die Problematik dann, wenn man recht spät anfängt, da muss man viel aufholen. Und da habe ich natürlich am Anfang die eine oder andere Träne verdrückt, weil man natürlich ganz schön einen auf die Mütze bekommt. Gerade im Kartsport sind die Abstände natürlich extrem eng. Wenn man jetzt mal überlegt, ich weiß es noch ganz genau, in Česká Lípa, Tschechien, Europameisterschaftsquali, da ist man halt mit 7/10 auf Platz 50. Und das habe ich mir natürlich nach zwei Jahren Motorsport-Erfahrung, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, ich bin total untalentiert. Aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr gute Leistung für meine Erfahrung. Aber Kartsport ist grundsätzlich immer ein riesen Vorteil, um in den professionellen Motorsport einzusteigen.
Ja, Kart, du hast gesagt, das ist richtig eng. Man lernt viel. Jetzt sind wir ja bei einem Podcast, der auch so das Simracing-Thema aufgreift oder immer so ein bisschen switchen soll zwischen Realmotorsport und diesem digitalen Motorsport. Du bist ja auch ein Simracer. Wir sind zusammen vor 2 Jahren in Spa das 24-Stunden-Rennen gefahren. Da hast du auch die Competition im Team gesucht und natürlich auch mit den Kontrahenten. Denkst du, dieses Thema Simracing kann da ein bisschen unterstützen, gerade dieses Racing zu schulen in einer gewissen Weise ersetzen? Brauchen wir, glaube ich, nicht streiten. Das ist fast nicht möglich aktuell, Stand der Technik heute, aber gut ergänzen.
Auf jeden Fall. Mein Grad, du hast die Competition angesprochen, die macht es halt aus und die haben wir ganz klar hier im Simracing. Man muss das immer so ein bisschen unterteilen, dieses Popometer, was man so quasi in den jungen Jahren schürt und trainiert. Das ist natürlich schwierig nachzuarbeiten im Simracing. Klar, die Simracing-Aktivitäten werden immer genauer, es wird präziser, immer realer. So eine Zahl für mich, so 75% geht schon in die Richtung Realität. Ja, aber so das ganze Popometer ist natürlich schwierig umzusetzen. Und das lernt man natürlich von der Pike auf im Kartsport. Es gibt auch andere Beispiele, die einen anderen Weg gegangen sind, gleich in den Tourenwagensport gegangen, aber grundsätzlich ist gerade, was das Popometer angeht, der Kartsport die Wiege des Motorsports, das sagt man ja auch so schön. Was man sicherlich lernen kann im Simracing, ist einerseits das Auto vielleicht schon so ein bisschen abzustimmen, weil da werden die Simulationen auch immer besser. Mhm. Und andererseits ist das Racing. Weil wenn man dann so ein 24-Stunden-Rennen fährt und fährt dann 2 Stunden am Stück und hinten klebt immer hinten einer im Rückspiegel, dann weiß man auch, alles klar, ich darf keinen Fehler machen. Und das ganze mentale Thema ist wirklich ein riesen, riesen Vorteil. Bei dem Sim-Racing mache ich auch so gerne. Es ist wie im Realen. Wenn hinten einer klebt, man darf keinen Fehler machen, sonst ist er vorbei. Und hier ist es genauso. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und die ganzen Abläufe, Lenken, Strecken kennenlernen, das ist die Zukunft. Und da ist, glaube ich, das Sim-Racing ganz weit oben.
Ja, Competition hat man durchweg dieses Thema Streckenkenntnis lernen. Es gibt ja viele Teams, die so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Aber ich glaube, gerade auch dieses Streckenlernen, wie du angesprochen hast, das ist ein Riesenvorteil, gerade wenn man das so virtuell machen kann. Oder sehe ich das ein bisschen von der falschen Seite?
Nee, ist genau das Richtige. Und zwar gibt es das sogenannte Muscle Memory, also alle diese Abläufe in deinem Körper, wenn man das schon irgendwo drinne hat, vielleicht schon mal geführt hat und selbst wenn es nur am Computer ist, dass man weiß, okay, dass der Körper weiß, da kommt eine Linkskurve, da kommt eine Rechtskurve, da muss ich so viel Lenkwinkel, was auch immer. Und wenn ich das natürlich schon so intuitiv drinne habe, dann kann ich schon ganz anders zum Beispiel in die Testfahrten starten oder ins erste freie Training, weil ich muss die Strecke vom Layout jetzt nicht mehr kennenlernen. Und die Strecken sind ja so genau, wenn wir jetzt mal über iRacing sprechen, das passt schon extrem gut. Und wenn mein Körper weiß, alles klar, so ungefähr intuitiv nach 300, 400 Meter muss ich nach links lenken, dann passt das schon ganz gut. Und dann habe ich einfach einen riesen, riesen Zeitvorsprung. Und man sieht es in der Formel 1, wo es limitierte Testfahrten gibt, Anzahl an Tagen, wo man wirklich extrem viel im Simulator macht. Und für mich, gerade so als gut, ich kenne jetzt die Nordschleife, weil ich seit 4 Jahren wirklich da sehr, sehr viel unterwegs bin. Aber da Beispiel, ich habe einen Kollegen, der macht jetzt seine Permit. Das ist auch das Beste, was ich gesagt habe. Mensch, hol dir das iRacing und fahr, 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 fahr. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich dann Metzgersfeld vielleicht ankomme und denke, da kommt eine Rechtskurve, weil das geht schief. Na, also dieses ganze Thema wird immer, immer mehr. Und ich habe noch keine gute Kart-Simulation gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da mal ein, zwei Mal so ein bisschen was angespielt. Aber auch gerade das für die Zukunft, die jungen Kinder, Kerle, wer auch immer, Damen, sich daran zu setzen, um trainieren und das schon mal drin zu haben, muss ich vielleicht am Anfang gar nicht mehr das Streckenlayout kennenlernen, sondern kann mich gleich um ganz andere Sachen kümmern. Weil Zeit ist Geld, ja, und ich habe halt nicht vielleicht immer 20 Testtage, sondern vielleicht habe ich nur 5 und die will ich vielleicht auch mit den ganzen Settings, die ich verschieden ausprobieren möchte, damit lieber verplempern, in Anführungsstrichen, als jetzt vielleicht die erste halbe Stunde zu gucken, Mensch, wo geht's denn lang überhaupt?
Vielleicht ist es auch so, gerade so das Thema, was viele von extern noch gar nicht so wahrgenommen haben. Die denken, dieses Sim-Racing-Thema soll den realen Einstieg komplett ersetzen, also diese Schulung komplett ersetzen. Aber ich denke, darum geht es in dem Thema nicht. Erstmal, du kannst virtuell Competition haben. Es gibt viele, die wollen auch gar nicht in den realen Motorsport, weil die wissen, sie können sich's einfach gar nicht leisten. Und ja, du kannst aber trotzdem, wie du sagst, du kannst da lernen. Du kannst diese Muscle Memory, wie du es schön gesagt hast, finden. Vielleicht für viele noch gar nicht so auf dem Schirm. Die sehen das eher ja als eine Spielerei und in der Hinsicht als Konkurrenz vielleicht zum Kartsport, was es aber, wie du auch schon sagst, wahrscheinlich überhaupt nicht sein
Das
wird,
ist
ja.
halt wirklich extrem schwierig, ne? Also es gibt da so auch bei uns Profirennfahrern den einen oder anderen, der das so ein bisschen belächelt. Gerade so, ich sage jetzt mal von der älteren Generation, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist einfach eine, es gab es einfach vielleicht vor 20, 25, 30 Jahren im Weiten nicht so ausgeprägt wie jetzt. Ich meine, es das heißt nicht umsonst E-Sport und ich habe einen großen Respekt vor den Jungs, der wir hatten da beide uns schon mal drüber unterhalten.
Ja.
Es gibt Leute, die bei so einem 24-Stunden-Rennen 70 Stunden vorbereiten. Diese Zeit habe ich nicht. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen jetzt gerade am Wochenende. Ich bin vielleicht lass es 25 Runden gefahren sein. Auch bei Weitem nicht mit dem ausgefeilten Setup. Aber grundsätzlich, das ist Sport. Und ich habe einen großen Respekt vor den Jungs, wie die das so machen. Das ist sehr professionell, wie das auch schon aufgebürdet. Und man merkt, es wird immer immer mehr anerkannt auch, ne? Ich meine, jetzt hat man in den letzten Jahren den Trend, dass sogar Rennteams in Anführungsstrichen das Ganze so ein bisschen unterstützen, ihren Namen zur Verfügung stellen, das wirklich auch in dieses Social Media einbinden. Ich denke, das widerspiegelt das ganz gut, dass man das schon ernst nimmt. Ja? Dass man die Wiege des Motorsports oder den realen Motorsport oder die ersten Steps damit komplett ersetzen kann, gerade was das Thema Popometer angeht, das ist schwierig zu sagen. Klar, das beste Beispiel für mich, wenn ich ein Untersteuern hier habe im Simracing, merke ich, lenke ein und das Ding geht nicht um die Kurve. Im Realen merke ich das. Ja? Ich merke, das Auto schiebt. Und klar haben wir schon Simulatoren, die wirklich fast schon 5D sind, also wirklich mit diesen Aktoren und mit diesen Motions da arbeiten. Fakt ist, wie will ich auch die G-Kräfte nachbilden? Ja? Soll ja jemand an meinem Helm ziehen? Dann, wenn ich mit so einem GT3-Auto mal auf die Bremse gehe, richtig fest, da kann ich bis zu 2,5G oder gerade auch in den schnellen Kurven senken, was auch immer, 2,5G generieren. Ja, wenn es nicht ein Tick höher ist, also es ist, wie will ich das nachempfinden? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich kann da auch so ein bisschen aus einem Erfahrungsschatz auch als Instruktor sprechen. Wir nutzen das zum Beispiel für die Porsche Track Experience, wo wir Leute wirklich zum Rennfahrer ausbilden. Das ist dann so die Porsche Race Experience, dass wir da wie so eine Schule die Leute daran führen. Und da haben wir auch einen Simulator, der extrem real ist. Vielleicht sieht man ihn, glaube ich, mal auf der Sim Expo oder da war, glaube ich, auch letztes Jahr und dieses Jahr vielleicht wieder wirklich ein Cup-Auto, wo die Pedale, die Knöpfe, alles an der gleichen Richtung, die Kräfte, die bewegender sitzt, um das mal so ein bisschen zu fühlen. Weil gerade die Kunden beispielsweise, wenn sie sich in so ein Auto einsetzen, viele Knöpfe, und wenn die jetzt rausfahren und müssen zum Beispiel erstmal gucken, Mensch, wo schalte ich denn, wo stelle ich denn, meinetwegen das ABS ein. In dem Fall haben wir ja bei unseren schweren Anti-Blockiersystemen im Cup-Auto sonst nicht. Aber wo stelle ich das ein? Oder wo nehme ich den Trinker, den Flasher, was auch immer? Wenn du das schon mal in so einem Simulator trainierst und die Strecke dabei schon mal drin hast, dann hast du allein schon mal eine Stunde, diese Eingewöhnungsphase hast du gar nicht, wenn er dann ins Rennauto geht. Und du kannst dich gleich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und wer das belächelt, der hat einfach keine Ahnung.
Ja, nicht umsonst hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Flugsimulatoren. Du setzt ja auch nicht einen Piloten ins Flugzeug und lässt ihn gleich fliegen. Auch da gab die Entwicklung einfach aus Kostengründen und aus Sicherheitsgründen irgendwann den Weg vor und gesagt, wir setzen die Leute in den Simulator, die unsere Piloten, und trainieren die da erstmal. Und die sind ja mittlerweile
Genau,
auch komplett
es ist ja,
nah
wie es
der
immer,
Realität.
wie es ist, es ist auf Try and Error.
Ja.
Das Error ist immer schlecht. Kann auch extrem wehtun, deswegen muss man da immer das ein bisschen wirklich da aufpassen, aber es ist, wie es ist. Ich meine, man kann nicht besser lernen. Und du bist in einer Umgebung, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt abfliege, drücke ich auf Restart und das ist alles cool, alles schick. Im wahren Leben ist es ein bisschen anders. Und dann kann man ganz anders, meistens ist es wie überall, es ist Learning by Doing. Ja? Es kommt nie einer und ist sofort der, keine Ahnung, Philippe Laser, David Jano, wer auch immer, der wirklich schon Erfahrung im GT3-Auto hat, oder ein Sebastian Vettel, das ist alles Training. Ja? Von der Pike auf ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Die einen sind talentierter, die anderen nicht. Es ist alles so ein Für und Wider. Also es ist wirklich Training. Ja? Und dieses Training, gerade am Anfang, die ersten Steps, da ist der Simulator für gemacht für. Und das sieht man immer mehr an die Rennen, die man da so fährt. Also, wenn ich Doppelstint gefahren bin beim 24-Stunden-Rennen jetzt hier ins Spa, danach war ich durchgeschwitzt, weil ich hatte die ganze Zeit einen hinter mir. Das ist Sport, das ist mental. Ja, und das ist Training und das kannst du wirklich dann auch in die Realität umsetzen. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und deswegen, E-Sports, das ist kein Spaß, das ist teilweise wirklich richtig ernst.
Und dann fährt man ja noch in einem Team zusammen, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, ob es jetzt, sagen wir, real oder virtuell ist. Du gehörst ja zu einer Mannschaft in dem Fall und dann hält man zusammen und da hat man natürlich auch so ein bisschen den Druck. Ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren, nicht nur der Druck intern, sondern man fährt auch so ein bisschen gegeneinander. Damals sind wir ja mit unter anderem Philipp Schallenberg, den sollte den meisten hier auch noch was sagen von den Zuhörern. Ansonsten den, der nichts sagt, ehemaliger Teilnehmer der GT Academy, also da, du hast ja schon angesprochen, über dieses RTL-Ding kann man auch in den, oder kam man damals in den realen Motorsport, da war er auch Teilnehmer und sehr erfolgreich. Ja, und mit dem hast du dich ja während dem Rennen auch um die Zeiten gebettelt. Ja, man ist da wirklich auch im Team nochmal Konkurrenz gewesen.
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das geht dem Rennfahrer so, wenn, und gerade wenn, das ist die erste Regel natürlich, immer den Teamkollegen schlagen, dann würde man so ein bisschen drüber gelacht, aber das ist so, weil man einfach dasselbe Auto hat in den meisten Fällen, vielleicht dieselben Möglichkeiten, dasselbe Setup hat und dann weißt du, okay, du kannst es jetzt nicht aufs Setup schieben, sondern es ist alles gleich. Du willst natürlich erstmal den einen einschenken, das ist ganz klar. Und auch wenn es vielleicht nur eine Virtual Air Brille ist oder wo auch immer, es ist immer noch der Anspruch und der Sport dabei. Und es ist hat richtig Bock gemacht. Und so, wenn ich die Zeit habe, wenn ich vielleicht auch nicht 70 Stunden vorzubereiten, dann fahre ich gerne mit. Und ich merke auch, jede Runde geht es besser, 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 besser. Und es ist alles Try and Error und Learning by Doing.
Ja, so soll es sein. Wir sind ja ein bisschen weiter jetzt im Gespräch. Zwei Teams, für die du aktuell unterwegs warst in den vergangenen Jahren. Scuderia Klickenhaus. Da hattest du ja auch schon in einem Gespräch gesagt, die haben da auch schon mit dem Simulator angefangen. Also gerade auch dieses besondere Fahrzeug und dann ein Simulator. Also auch da geht man den Weg des virtuellen Bereiches. Nicht nur bei Porsche, sondern auch bei Scuderia Klickenhaus.
Ja, gerade also speziell unser Ingenieur, den ich die letzten Jahre hatte, den Dario Pergolini, der hat mit seinem Pergolini Motorsport quasi was eröffnet, auch wie so eine Racing School. Natürlich einerseits im realen Leben, auf der Unterstützung auf der Strecke, ist es Coaching als Ingenieur, um das Auto abzustimmen. Und zweitens hat er sich wirklich einen prachtvollen Simulator bei sich in Liechtenstein hingestellt, der wirklich sehr real ist, um da auch wirklich Leute zu trainieren. Ja, und gerade die Zusammenarbeit mit dem Ingenieur ist immer extrem, extrem wichtig. Ja, man muss sich verstehen, der muss wissen, von was man redet und auch umgekehrt. Und da war es natürlich oder ist es ein riesen, riesen Vorteil, der betreut da die Leute. Wenn jetzt jemand eine neue Strecke, ein neues Auto kennenlernt, dann geht es an den Simulator. Er sitzt daneben, hat einen Sheet dabei und macht sich schon Notizen und man spricht miteinander und man kann da schon mal ein bisschen was ausbilden. Okay, das war jetzt ein bisschen untersteuern, dann könnte man den Schritt gehen. Also das ist wirklich wie so eine kleine Academy, ja, um die Leute zu trainieren. Und da geht es immer, immer, immer weiter. Ja, weil das sind die ersten Schritte und man sieht es immer mehr. Es kommt immer, immer mehr in Mode, in Anführungsstrichen, weil es einfach ein Riesentool ist, um Leute kennenzulernen und auch mal eine Idee zu bekommen. Und wenn man den Ingenieur gleich schon an seiner Seite hat, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil, weil dann ist das erste Beschnuppern weg, man weiß, von was man redet, man kann sich auch so ein bisschen Strategien zurechtlegen, vielleicht auch für die Zukunft. Und deswegen ist das ein Riesenprojekt, was ich extrem spannend fand. Ich war auf dem Simulator, das ist wirklich ein Simulator, den würde ich mir auch gern in mein Zimmer stellen, aber das Zimmer wäre fast schon zu klein auf jeden Fall.
Ingenieur, sprich, man arbeitet da natürlich auch so ein bisschen an dem Fahrzeug und so weiter. Glaubst du, das ist auch nochmal so eine Sache, die Simracing so ein bisschen besonders macht, dass man sich angenommen, wir haben jetzt ein LMP-Fahrzeug, die ja extrem komplex sind, oder lass es ein GTE sein, dass man sich, um wirklich ein gutes Setup zu bauen, da Autodidakt wirklich extrem viel beibringen muss im Vergleich, wie wenn du das anders betreibst, diesen Sport.
Ja, es ist auf jeden Fall, was man merkt, wofür mir leider dann auch die Zeit fehlt, ist aber grundsätzlich so, wenn die Leute sich natürlich wie das Team 70 Stunden darauf vorbereiten, ist viel ausprobieren, ne? Klar, als Ingenieur weißt du schon immer, an welchen Stellschrauben du spielen musst. Und ich bin schon immer beeindruckt, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, was iRacing da so ein bisschen oder was sie in der Lage sind umzusetzen. Weil das ist schon extrem gut, wenn man sich das mal anguckt, was man da alles einstellen kann. Und gerade bei den Fahrzeugen wie den RSR, den ich extrem spannend finde, oder natürlich auch den 919, das ist schon großes Tennis. Und wenn man weiß, in welche Richtung das geht, wenn man an dieser oder der Stellschraube geht, ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und wenn man das, sagen wir mal, zu 70% schon irgendwo Intus hat und sowas mit nehmen kann, wenn man dann vielleicht doch mal in den realen Motorsport geht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, es ist nicht die Lösung überhaupt, weil klar gibt es real doch nur so kleine Unterschiede, ja, aber man weiß, wovon man spricht. Und das ist natürlich dann auch so eine Art Schule. Und das merkt man ja hier ganz klar bei den ganzen Games. Und selbst wenn es nur die Official Races sind, wenn man nur mit dem Base Setup fährt, dann wird das nichts. Und das ist wie real. Ja.
Also man
Das, das,
muss was machen,
man
ja.
muss sich, man muss was machen. Und da gibt es ja die, die nur schnell fahren können. Dann gibt es die, die wissen, warum sie schnell sind. Ja. Und was sie anders machen können. Und dann gibt es die, die wissen, warum sie schnell sind. Die sind schnell. Und die wissen auch noch, wie man ein Auto abstimmt. Und das hat ja damals zum Beispiel Michael Schumacher so stark gemacht, weil er einfach wusste, wovon er spricht. Ja, weil das ist natürlich auch der Unterschied. Wenn ich natürlich nur ein Setup nehme und bin schnell, geil. Aber warum? Keine Ahnung. Das ist immer doof. Ja, deswegen kann man da schon relativ viel ableiten. Ja, es ist immer noch ja eine Simulation, die noch nicht bei 100% ist, aber wie möchte man die erreichen? Aber ich sag mal, wir sind jetzt so bei 70, ich finde das schon extrem spannend, so 70%. Für mich ist immer so ein Beispiel, zum Beispiel das Cup-Auto bei iRacing, extrem schwer zu fahren. Ist wirklich in echt auch kein leicht zu fahrendes Auto, aber die Bremse bleibt für mich in dem Fall hier einfach zu schnell stehen. Aber da hatten wir auch schon mal eine Überall, ist ein bisschen zu krass. Ja, es bleibt schnell stehen, aber nicht so schnell. Ja. Aber die Jungs arbeiten ja hart und aktuell fahre ich absolut auf den RSR ab. Das Ding ist einfach nur geil.
Ist der so ein bisschen vergleichbar mit dem Porsche GT3, den du aktuell bei Fricadelli fährst, oder geht der halt schon in eine andere Richtung? Also kannst du das schon auch so ein bisschen nutzen für
Ja, so ein
dein
bisschen.
Training? Ja.
Ja, ob man es jetzt nutzen kann, aber so vom Fahren ist es schon extrem, auch den Unterschied dann zwischen den einzelnen Fahrzeugen zu sehen. Ne? Man hat ja den Ford GT, der Mittelmotor ist beispielsweise, Ferrari ja auch. Und auch da die Unterschiede, die spürt man ja schon bei dem Spiel hier extrem gut. Man merkt es hier, der RSR ist ja auch eine Art Mittelmotor in Anführungsstrichen, ja, mit dem umgedrehten Konzept, dass das Getriebe dann woanders ist, als es jetzt in dem R zum Beispiel ist. Der Motor, der deswegen weiter in der Mitte ist. Aber grundsätzlich ist es so einen neuen Elfer fährt man fast immer so ein bisschen auf dem Hintern. Ne? Das war eigentlich so immer so ein bisschen die Philosophie. Das ist ja mein Vorteil, ich habe auf der Hinterachse das ganze Gewicht, ich beschleunige, die ganze Kraft geht nach hinten und das merkst du hier ganz gut. Du musst das Ding drehen, gehst ans Gas und dann geht's nach vorne. Und das fand ich super geil, weil das sind echt auch so. Ja, gerade so ein R, den drehst du, gehst ans Gas und das ist eine Stärke, die Traktion aus der Kurve. Und das kann sie hier extrem gut nachempfunden. Klar. Und das macht dann natürlich Bock.
Also ich finde es persönlich wirklich immer total interessant. Das ist eine der Fragen, die ich so immer stelle. Du hast ja schon beantwortet, dieses Feeling. Wie nah ist das Ganze an der Realität dran? Man hat ja immer diese Diskussion von Leuten, die nie in einem Fahrzeug gesessen haben, mit Slicks oder mit dem Aero-Package, wie auch immer, also in einem Rennfahrzeug. Die kennen ihr Straßenfahrzeug, setzen sich in eine Simulation und sagen, fühlt sich unecht an, total unrealistisch. Aber die haben ja überhaupt keinen Vergleich. Deshalb finde ich sowas total wertvoll, wie du das sagst,
Das
dass das,
hat
ja.
sich extrem, extrem weiterentwickelt. Jetzt mal von den ersten Schritten, ich sag jetzt mal Gran Turismo, die ersten, ja, diese Arcade-Games in Anführungsstrichen, da war das aber, ja, das hat sich extrem gemacht. Und das beste Beispiel für mich, wenn man fährt, man macht nur einen kleinen, man verbremst sich minimal, zack, 2 Zehntel. Das ist real life. Das ist genauso wie in echt. Ja, wenn ich einen Fehler mache, ist meistens die Runde dahin. Und so ist es hier auch. Und das ist genau, was das ausmacht. Und deswegen nutze ich das wirklich auch als Trainingstour in Anführungsstrichen, um da wirklich in den harten Competitions einfach auch keinen Fehler zu machen. Weil die Jungs, ne, wenn die da einen sehen, okay, dann sehen, okay, Felipe Lasa, oh, den möchte ich einen einschenken. Das ist geile Competition. Ich kann es verstehen, ich würde es nicht anders machen. Ne? Und die haben ja ein Ziel. Den will ich als erstes schlagen und dann gucken wir mal auf die Position. Und so geht es halt ab. Und es ist eine geile, geile Competition. Ja, und das macht Spaß.
Und
Also es ist schon realitätsmäßig beeindruckt, wie sich das wirklich, deswegen war von Anfang an ein Riesenfan von iRacing. Es hat sich noch weiterentwickelt. Und ja, Assetto Corsa habe ich auch alles schon angespielt, aber ich habe wirklich meinen Favoriten auch bei iRacing gefunden, muss ich ganz klar sagen.
muss auch
Auch
sagen,
wenn man
es
die Track Limits und die Safety Ratings manchmal ein bisschen die Stimmung vermiesen, aber sonst macht Spaß.
Dein iRating ist auch gar nicht so verkehrt. Glaub, 3.300, 3.500?
Wir waren ja schon mal bei 4.500, ja. Aber auch da ist es wirklich so, dann fährt man mal zwischendurch, man kommt vom Test nach Hause, Bock auch nochmal eine Runde zu fahren. Und wenn man nicht vorbereitet ist, kriegt man einen auf die Mütze und dann funktioniert das nicht. Und das ist halt, ist wie in echt. Ich kann dann auch nicht zu einer Rennstrecke hinkommen und sagen, okay, ich mache das freie Training nicht. Ich fahre mal gleich Qualifying und dann wartet man, steht auf Pole. Geht halt auch nicht. Ja, man muss sich schon darauf vorbereiten. Und dann hat man natürlich die eine oder andere Berührung und dann fällt man mal ganz schnell von 4,5 auf 3 und dann hat man natürlich auch, kann nicht wahr sein. Aber ich spiele einfach auch zu unregelmäßig. Aber trotzdem, was die Jungs da leisten mit ihren hohen Rankings und Ratings und dann wirklich auch kontinuierlich die Leistung abzurufen, da sei nur Chapeau. Ja. Geile Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Ist, wie gesagt, Sport, die Leute schwitzen. Wir haben es letztes Jahr bei der Sim Racing Expo gesehen. Du sagst es, ich merke es auch immer, wenn ich denn mal zum Fahren komme. Es ist wirklich anstrengend. Man muss ja auch sagen, die Lenkräder, die bringen auch immer mehr Gefühl rüber. Popometer haben wir im Realen, im Virtuellen haben wir eher dieses Armometer, nenne ich es jetzt so gerne, weil du fühlst halt im Lenkrad, was passiert. Aber du hast trotzdem einen Kampf und die Konzentration und ja, es ist
klar,
es
also ist wenn ich überlege, wir haben ja jetzt Pedalen auf dem Markt, wo wir über 50, 60, 70 Kilo, 80 Kilo sogar noch höher, glaube ich. Ich meine, das ist wie in Real. Und gerade das kann man natürlich extrem als Trainingstool nutzen, beispielsweise für Fahrzeuge, die kein Antiblockiersystem haben. Ne? Das wirklich reinzukriegen, zu wissen, okay, wenn ich zu hart drücke über einen bestimmten Punkt, bleibt der Reifen stehen. Das kann man ja alles schon justieren und einstellen. Das ist natürlich ein Riesen-Benefit, was das Training angeht. Und auch nicht immer nur das Thema Formel 1. Man hört davon, die machen so viel Simulation. Das ist nicht nur da so, das ist wirklich auch bei GT3-Teams. In der Bourbon beispielsweise gibt es ein Team, was immer vorm Rennen einen Simulator-Test für alle Fahrer macht oder für die meisten. Dann fahren sie das Rennen in Real und dann geht es eine Woche später und ein paar Tage später direkt wieder in den Simulator, dass man wirklich einen Back-to-Back-Test hat, wirklich zu gucken, um die Simulatoren immer besser zu machen. Ja, dass man das real bearbeiten kann, sagen, Mensch, oh, das war aber in echt so. Da war ich in der fünften Welle bei dem Tempo ungefähr, um das anzupassen. Also das wird immer ernster genommen und das ist die Zukunft. Ne?
Ja, es ist die Entwicklung wie mit allem in der Technik. Je mehr man hat, erstmal machen es die Großen, dann machen es die Kleinen und je mehr auch preisgünstiger gewisse Komponenten werden, desto einfacher wird es auch, das sich nach Hause zu portieren, weil ich meine, so ein 60, 70, 80.000 Euro Simulator stellen sich die wenigsten nach Hause, aber selbst mit den, in Anführungszeichen, kleinen Home-Simulatoren kommt man ja schon recht weit. Und man hat den großen Vorteil, wie du auch schon angesprochen hast, ich kann als, sagen wir mal, 12, 13, 14-Jähriger, sofern es meine Eltern erlauben, und das Geld auch sponsoren mit einem ordentlichen Simulator, Rennen fahren gegen ein Philippe Lasa oder gegen andere. Und das in einem GT3, was ich natürlich in dem Alter normalerweise gar nicht machen könnte.
Ja, aber das ist, man wird so ein bisschen, ja, was heißt ins kalte Wasser geschmissen, aber das ist alles schon so Trainings, die man dann vielleicht dann, das ist einfach, that's it. Ja, man fährt gegen Jungs, man hat dieses Mentale, diese Muscle Memory, man hat das alles drinnen, das ist alles Training. Das ist vielleicht jetzt nicht den reinen Kartsport ersetzt, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber vielleicht um zu gucken, um überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, bin ich dem Druck denn gewachsen, wie sieht das aus? Ey, das Beste, was man machen kann. Und an die Jungs, niemals aufgeben, immer weitermachen, wenn das der Anfang ist. Man sieht, es gibt Leute, die haben es wirklich von dem Virtuellen ins Echte geschafft. Ja. Ey, never give up und immer dranbleiben. Ne? Und das ist vielleicht eine kleine Möglichkeit, um da so einen Fuß reinzukriegen.
Das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber eine Sache würde mich natürlich noch interessieren. Was würdest du dir wünschen? Was sollen die Simulatoren in den nächsten 1, 2 Jahren, 10 Jahren auf jeden Fall oder die Simulation, die Software bringen und können? Wo soll es hingehen mit der Softwareentwicklung?
Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil es ist wirklich schon gut. Ich habe vorhin schon mal so eine Zahl, ne? Ich würde so 70-75%. Irgendwie geht es in diese Richtung. Jetzt wirklich die letzten zu finden, boah, ich glaube, das ist weil es aber nicht real ist, dann in Anführungsstrichen, wird schwierig. Was ich mir einfach noch mehr wünschen würde, dass man sieht es, iRacing ist dann den Schritt gegangen und hat wirklich diese Testimonials, wirklich Leute auf professionellem Motorsport, mit professionellem Background, versuchen noch so ein bisschen mehr mit reinzubeziehen. Man sieht es, Porsche pusht da auch ein bisschen, was das Thema angeht. Ne? Ich glaube, du hast mir auch in dem Sim-Expo, Auto kommt dahin, wird alles so ein bisschen gepusht, dass man da noch mehr so ein bisschen dieses Know-how reinkriegt. Ja? Aber sonst, so, das Rad dreht sich immer weiter, auch das wird immer besser, die Hardware wird noch besser, die Software wird noch besser. Ja, wie gesagt, das Racing ist geil und schwierig jetzt genau zu sagen, was sie verbessern können. Ich würde noch die Jungs ein bisschen mehr rein und mit dem Know-how aus dem Echten und noch mehr wirklich diese Back-to-Back-Tests machen, um wirklich die Vergleiche zu haben und auch so ein bisschen die Zeiten anzupassen. Weil wenn ich mir jetzt angucke, was ein Cup-Auto bei iRacing auf der Nordschleife fährt, das ist nicht real. Ja, oder GTE oder dass man da irgendwie so ein bisschen, dass sie da nochmal so ein bisschen feinnivellieren und mal gucken, okay, das ist real. Und das funktioniert. Teilweise geht es sehr gut, teilweise ist es einfach zu schnell.
Ja, es hat ja noch Zeit, es wird sich wahrscheinlich doch in die Richtung entwickeln. Es gibt ja bei iRacing so diesen Satz, wir wollen es so gut wie möglich, so fein wie möglich machen. Und denkt, da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, Philippe, hast du noch was, was dir gerade so spontan einfällt? Wo wir nicht drüber geredet haben, was vielleicht noch interessant sein könnte? Oder?
Grundsätzlich würde ich sagen, hab Spaß in deiner Reihe. Ja. Und immer wenn ihr Fragen habt, wer auch immer, schreibt mich gerne auf meiner Facebook-Page oder sonst wo an. Und wenn wir uns sonst irgendwo sehen, auf dem Server, seid bitte lieb zu mir.
Das wäre sie sein. Sie nehmen jetzt den Kampf an. Ja, das war das schöne Gespräch mit Philippe Laser, dem Frikadelli-Fahrer in der VLN. Danke dir und ja, wir hören uns dann beim nächsten Podcast.